Jesus ist gekommen, zu heilen die Herzen durch die Barmherzigkeit Gottes des Vaters. Ich lese uns zum heutigen Sonntag diese Begebenheit aus Markus 12, wo Jesus Christus einen Gichtbrüchigen heilte, aber nicht nur seinen Körper ansah, sondern in erster Linie seinen inwendigen Menschen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm sein Bett und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Der Sohn Gottes kam in diese Welt, um deutlich zu machen, dass das, was der himmlische Vater sich schon längst vorgenommen und zugesagt hat, den Menschen nämlich aus ihrem Elend zu helfen, zu sagen, dass es jetzt da ist. Ihnen anzubieten, deutlich zu machen: Du brauchst nicht mehr in deinem Sündenschmerz unterzugehen. Denn wir müssen immer wieder, liebe Geschwister und Freunde, davon ausgehen und neu annehmen, dass Gott, der alle Dinge geschaffen hat, Himmel und Erde, alles, was darauf und darinnen ist, kein Wohlgefallen am Untergang seiner Schöpfung hatte und hat. Er hätte recht, wenn er Zorn über uns Menschen hätte walten lassen. Denn all das, was der Mensch gegen ihn in Auflehnung, in Abtrünnigkeit, Sündhaftigkeit getan hat, selbst wenn er es nicht aussprach, aber im Herzen vornahm, wäre Grund genug, ihn zu verurteilen und zu verdammen. Wir haben ja in dieser Begegnung hier in Kapernaum gelesen, dass Jesus Christus in das Herz schaute der Menschen. Die brauchten noch nicht mal sagen, was sie dachten, was sie bewegt. Jesus sah genau die Ablehnung im Herzen der Menschen gegen ihn und somit die Ablehnung gegen Gott. Also Grund genug, Gericht walten zu lassen. Einmal war ja die Sintflut gekommen über alles, was dort lebt, und nahm das, was auf der Erde, was nicht im Kasten der Arche war, hinweg. Aber Gott versprach: Das will ich nicht mehr machen. Grund genug hätte ich ja, aber ich will's nicht tun. Und er verhieß dann nach der Sintflut Noah und denen, die übrig geblieben waren, dass hinfort nicht mehr die Erde verflucht werden soll um der Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Mit anderen Worten, Ja, es hat sich durch die Sintflut nicht viel verändert. Der Mensch blieb Mensch. Der Mensch blieb abtrünnig von Gott. Er blieb einer, der immer gegen Gott rebellierte und sich und sein Leben durchsetzen wollte. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat sich vorgenommen, sein Wort der Erlösung dem Menschen nahe zu bringen. Schon im Psalm 50 heißt es ja, Gott ruft vom Aufgang der Sonne, das heißt also von morgens bis abends oder von Osten nach Westen, ja, die ganze Erde ruft er zu sich, damit die Menschen zu ihm kommen und aufmerken, dass aus Zion der schöne Glanz Gottes anbricht. Er ruft die Menschen und lädt sie ein, lasst euch beschenken mit Frieden und Versöhnung, mit Heil des Herzens. Denn unser Gott kommt. Eine Vorankündigung auf das, was in Jesus Christus nun sichtbar wurde in Israel. Sichtbar wurde hier in Kapernaum. Wenn Gott auch die Erde wegen ihrer Sündhaftigkeit und den Menschen wegen der Abtrünnigkeit nicht mehr schlagen wollte und Zorn üben wollte, so musste doch etwas geschehen, damit eine Wiederannahme möglich würde. Ein Opfer musste gegeben werden. Darum heißt es im Johannesevangelium, 3. Kapitel, wo Jesus Christus darauf hinwies, auf sich selbst. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig würde. Ein Opfer muss gegeben werden zur Seligkeit. Ich bin dieses Opfer. Und in Versen 14 und 15 wies er ja darauf hin, dass dieses Opfer unbedingt dargereicht werden muss. Wie Mose, und das verstanden die Juden, das verstanden die, die schon vom Gesetz Mose gehört haben, was das bedeutet, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und an vielen anderen Stellen bekräftigte Jesus, der Sohn Gottes und Menschensohn zugleich, dass er gekommen ist, nicht den Menschen zu verderben, was eigentlich aufgrund seiner Haltung nötig wäre, sondern das, was verloren ist, zu suchen, zu finden und selig zu machen. Nun hier in Kapernaum, als Jesus zurückkam von einer, wir könnten sagen, Missionsreise auf der anderen Seite des Sees Genezareth, um dort auch die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen und das Angebot der Liebe und des Friedens, kam er zurück nach Kapernaum, zu der Stadt, die ja übersetzt heißt Stadt oder Dorf, der Tröstung oder des Trostes, um dort auch den Trost Gottes deutlich zu machen. Und der Trost Gottes soll auch uns heute hier immer wieder klar machen, es geht um deine, um meine innere Heilung. Es geht nicht um deinen Körper in erster Linie, sondern um deine Seele. Es geht um das, was Gott bereitet hat, nämlich die Versöhnung mit ihm selbst. Und wer mit Gott versöhnt ist, der geht ja nicht mehr seine eigenen Wege, sondern er geht mit dem er versöhnt ist. Wer mit jemand eins geworden ist, geht mit ihm zusammen, nicht mehr getrennte Wege. So war es ja auch bei der Ablösung des Propheten Elia. Er hatte einige Wege zu gehen, die ihm Gott noch aufzeigte, sollte aber auch Elisa schon mit einweihen in sein neues Amt. Und Elia sprach dann immer wieder, weißt du, der Herr hat mich nach Bethel gesandt, bleib du doch hier, Elisa. Nein, ich bin entschieden, ich komme mit. Und dann heißt es mehrere Male in diesem Text, und sie gingen beide miteinander. Sie waren eins in dem einen Anliegen, Gott zu dienen. Sie gingen nicht mehr getrennte Wege. Jesus Christus kam und sagte, ihr sollt versöhnt sein mit dem himmlischen Vater. Nicht mehr eigene Wege gehen, nicht mehr getrennte Wege, sondern geht mit ihm zusammen. Das ist das, was Gott will. Er möchte vermeiden, dass ihr wieder erneute Schmerzen euch zufügt auf euren eigenen Wegen. Dorf des Trostes. Ja, das sollte ein Tor der Hoffnung werden, dieses Kapernaum. Hoffnung für viele, die es hörten, aber von da aus auch in ganz Israel und bis ans Ende der Welt. Nachdem der Herr Jesus also zurückkam nach Kapernaum, sprach es sich sehr schnell herum, dass er im Haus war. Und in kürzester Zeit war das Haus gefüllt mit Menschen. Und nicht nur im Haus, sondern auch außen drumherum. Viele hatten überhaupt keinen Sitzplatz, sie mussten stehen, dicht gedrängt. Und dann heißt es schlicht und ergreifend, was tat Jesus? Er sagte ihnen das Wort. Ja, jetzt könnten wir diese Aussage einfach so stehen lassen. Worte gibt's ja viel. Es werden ja jeden Tag viele Worte geredet. Ein Sender, den man gerne hört, ist ja Inforadio. Da haben sie mal gesagt, da haben sie die Anzahl von Minuten und Worten mal aufgezählt. Das war eine riesige Summe. Da wird nur geredet, den ganzen Tag. Da werden Worte gemacht, Worte, Worte, Worte. Er sagte ihnen das Wort. Ja, aber was für ein Wort? Ein Gerede über Zeitgeschehnisse, da wo irgendwo was passiert ist oder ob Deutschland gewonnen hat gegen die Türkei. 3:0. Nein, solche Worte nicht, sondern Worte der Erfüllung der Zusage von Gemeinschaft mit dem wahren Leben. Das ist das Wort. Er sagte ihnen das Wort, was bereits schon angekündigt war im Alten Testament. Denn viele hatten ja die Frage, wann wird denn das geschehen? Wir wollen das Wort der Erlösung hören. Wir wollen die Zusage hören, dass wir jetzt Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer. Denn im Psalm 130 steht ja, so du willst, Herr, Sünden zurechnen. Wer kann denn bestehen? Bitte, sag doch mal ein Wort. Denn bei dir ist doch die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Jesus sprach dieses Wort. Sie hofften auf das Wort, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe dich in Verbindung gebracht mit deinem Schöpfer. Oder lesen wir in Jesaja 33, das sind ja alles vorgeschattete Aussagen, auf die Israel und die Menschen, die es hörten, hoffen sollten und Ausschau halten sollten, dass sich diese Worte erfüllen. In Vers 22 heißt es hier, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König. Er hilft uns. Er hilft uns. Lass sie ihre Stricke spannen, sie werden doch nicht halten. Also werden sie auch das Fähnlein nicht auf den Mastbaum ausstecken. Dann wird viel köstlicher Raub ausgeteilt werden, also dass auch die Lahmen rauben werden. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Er ist unser König. Er hilft uns. Viele Stricke der Finsternis und Anläufe dieser in dieser Welt haben uns erreicht. Aber sie werden nicht bei uns bleiben. Wann kommt das Wort? Erlösung, Versöhnung, Vergebung. Und in Jesaja 55 ruft der Herr seinem Volk zu und den Menschen, die es hören wollten, in Vers 6 und 7, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege, der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung, also wartet darauf, die Vergebung kommt, die Versöhnung. Johannes, so steht es in Markus 1, Vers 4, der Täufer, predigte von der Taufe zur Buße, damit die Vergebung der Sünden erwartet wird. Also nicht die Taufe hat die Vergebung der Sünden verursacht, sondern der Mensch sollte Buße tun und bekennen, ich bin Sünder, ich brauche das Wort der Versöhnung. Das Wort, das vom Kreuz heruntergesagt worden ist, Vater, vergib ihnen, das brauche ich zur Vergebung der Sünden. Und später rückwirkend sagte der Herr Jesus nach seiner Auferstehung, ja, das Wort muss doch gepredigt werden in meinem Namen, Buße und Vergebung der Sünden, das ist das Wort. Er sagte ihnen das Wort. Und Paulus schrieb es dann auch an die Gemeinde zu Ephesus und sagte, an welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, das ist das Wort. Was bis auf den heutigen Tag weiterläuft. Er sagte ihnen das Wort. Es war also das Zeugnis von der göttlichen Erlösung in dem Lamm Jesus Christus. Die Zeit ist erfüllt, sprach er, und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das Wort beinhaltete auch diese Aussage aus Johannes 14. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er sagte ihnen das Wort. Oder auch dieses Wort, kommt doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sagte ihnen das Wort. Wir sollen nicht da bleiben, wo wir sind, sondern wir sollen aktiv zum Throne Gottes kommen, um uns beschenken zu lassen. Darum sagt der Herr Jesus, kommt, kommt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, aber ihr müsst kommen. Ich sage euch das Wort, jetzt ist es erfüllt. Die Liebe Gottes kam in seinem Sohn, Jesus Christus, zu uns Menschen. Jedem galt die Botschaft damals, jedem gilt sie auch heute. Du darfst auch kommen, du bist auch eingeladen. Das Wort der Versöhnung gilt dir ganz persönlich. Dir sollen die Sünden vergeben sein. Ob jemand Jude oder Grieche ist, Knecht oder Freier, reich oder arm, gebildet oder ungebildet. Ich freue mich besonders über die Ungebildeten, die haben es manchmal viel einfacher. Die Analphabeten kommen manchmal schneller zu dem Herrn Jesus als die, die lesen und schreiben können, weil sie einfach glauben, einfach annehmen. Andere studieren das nach und wollen Gott hinterfragen. Ach, ich verstehe das ganz anders. Solche gab es ja auch in Kapernaum, die ja da sehr studiert haben in der Schrift. Was ist denn hier los, sagten sie. Der lästert ja Gott in dem, was er dort sagt. Da waren aber vier Menschen mit einem fünften zusammen, die mitbekommen haben, dass das Wort, was gepredigt wurde, ihre Hilfe sein würde. Viere trugen einen Gichtbrüchigen, einen Gelähmten, zu dem Ort hin, wo Jesus war. Jesus bestätigte später, dass sie Glauben hatten. Sie kamen in dem Glauben zu dem Haus wo die Predigt von der Versöhnung stattfand. Sie kamen mit ihrem ganzen Leben. Sie wussten, Gott ist ein barmherziger Gott. Und schon in ihrem Leben, allein durch den Glauben, dass Gott ein barmherziger Gott ist, setzte sich das Wort Barmherzigkeit um. Denn diese vier erbarmten sich über den Kranken. Der konnte ja nicht allein zu Jesus kommen. Sie nahmen ihn und brachten ihn zum Herrn. Da ist ja eine kleine Rückfrage erlaubt, inwieweit die Barmherzigkeit Gottes auch noch unser Herz durchzieht im Blick auf den Nächsten. Haben wir noch die Last, aus Barmherzigkeit mit dem Nächsten den Nächsten zu Jesus zu führen? Oder sind wir so beschäftigt mit uns selbst, dass wir gar keine Zeit haben, an den Nächsten zu denken? Mit unseren Planungen, mit unseren körperlichen und geistigen Situationen? Sind wir da so verhaftet mit uns? Oder haben wir noch Barmherzigkeitszeit in uns? Viele Menschen in unserer Gesellschaft sind ja unzufrieden. Sie erkennen nicht, dass es andere gibt, mit denen sie teilen könnten, die weniger haben als sie selbst, denen sie zur Seite stehen könnten. Diese vier Freunde, ich nenne sie mal Freunde, ich gehe mal davon aus, es wird ja nicht gesagt, dass es Freunde waren, sondern Männer, teilten ihre Kraft mit. Sie teilten ihre Zeit mit. Sie teilten ihr Verständnis mit dem Nächsten. Das heißt, sie hörten zu. Sie sahen mal in die Situation des Nächsten. Brauchst du was? Sie beschäftigten sich mit der Not des Nächsten. Sie gaben aus Barmherzigkeit, weil sie an die Barmherzigkeit Gottes glaubten, das, was sie hatten, um dem Nächsten zu helfen. Und nun standen sie vor diesem Haus, kein Reinkommen. Es war gerammelt voll und niemand machte Platz, denn wer einen Platz hatte, ja, den wollte er unbedingt behalten. Ach, du willst auch noch zu Jesus? Entschuldige mal bitte, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Ich will jetzt hier stehen. Ich will doch was Neues hören. Keiner machte Platz. Und sie gingen auf das Dach dieses Hauses, sind ja Flachdächer, Leichtbauweise, und fanden eine Stelle, die sie aufgruben, aufdeckten und diesen Kranken direkt an dem Ort hinunterließen, wo der stand, der das Wort sagte. Nämlich das Wort der Erlösung, das Wort der Versöhnung. Und Jesus sah das. Er sah aber nicht nur, was äußerlich geschah, sondern er sah in das Herz der Menschen. Und dann heißt es, er sah ihren Glauben. Kann Gott auch noch unseren Glauben sehen, dass wir gewiss sind, mit ihm versöhnt zu sein? Glaube wirkt sich ja auch praktisch aus. Glaube ist ja nicht nur ein Fürwahrhalten, ja, Gott hat mich versöhnt in Christus, sondern Glaube hat Konsequenzen. Wenn diese vier nicht geglaubt hätten, dass Jesus dem Gelähmten helfen könne, hätten sie ihn gar nicht erst hingebracht. Also das heißt, Glaube macht mobil. Glaube ich an die Versöhnung mit Gott in Jesus Christus, dann bewege ich mich auch in diese Richtung. Und dann lebe ich auch im Alltagsleben bewusst mit meinem Gott. Jesus sagt, als er den Glauben sah, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Wort, das ich hier predige, so wollte er sagen, hat sich bei dir erfüllt. Denn ich bin ja nicht gekommen für die, die gesund sind, sondern für die Kranken, die da glauben. Glaube wurde belohnt. Die Barmherzigkeit, die diese vier haben walten lassen, hat sich ausgezahlt. Barmherzigkeit ist ja ein Wort, das uns auch als Christen in dieser Zeit auferlegt ist und was wir üben sollen. Denn die Barmherzigkeit, so steht es in der Bibel, rühmt sich gegen das Gericht. Der Herr wird zukünftig auch unser Leben aufblättern und nachschauen, ob seine Gesinnung der Barmherzigkeit in uns gewesen und gearbeitet hat. Wir lesen das ja auch in Matthäus 25. Kommt her, ihr habt mich gespeist, ihr wart barmherzig. Ihr habt mich getränkt, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mich besucht. Ihr habt mir Trostworte gesagt. Und sie sagen, wo, wann, wie? Das, was ihr in Barmherzigkeit dem Nächsten getan habt, habt ihr mir getan. Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Ich habe gelesen und schon öfter mal einige Teile zitiert von einer Frau, die die bekannteste und älteste Missionarin in Deutschland genannt wird. Das ist die Bertha Isselmann. Sie hat 66 Jahre ihrem Herrn in Barmherzigkeit am Nächsten gedient. In ihrer frohen und unkomplizierten Art schenkte Gott ihr einen besonderen Zugang zum fahrenden Volk. Auf dem Rummelplatz war sie, im Zirkus, unter Zigeunern und in Bauarbeiterbuden durfte sie die frohe Botschaft von der Gnade Gottes verkündigen. Als lebenslange Blaukreuzlerin liebte sie die Wirte und die Trinker. Ich habe mich gefreut, das so zu lesen. Sie liebte sie. Sie hat sich nicht aufgeregt über diese. Sie liebte sie, weil sie ihnen die frohe Botschaft sagen wollte, dass das nicht mehr sein muss. In vielen Gaststätten sang sie die Glaubenslieder und sagte die Liebe Gottes in Jesus Christus weiter. Durch den Dienst auf den Wohnwagenplätzen bekam sie auch offene Türen in einige Strafanstalten. Meine beglückende Last nannte sie ihren Dienst, den sie 5 Jahrzehnte tun durfte. Der langjährige Missionsleiter Ernst Fehler hielt die Traueransprache über den von ihr gewünschten Text aus Johannes 17, 24. Und er zitierte einiges, was diese gesegnete Frau, die ja dann 98 Jahre wurde, 66 davon, hat sie ganz bewusst dem Herrn gedient und Barmherzigkeit am Nächsten geübt. Sie sagte, das Licht der Gerechten brennt fröhlich und ist nicht auszublasen, weil es am himmlischen Licht und Kraftwerk Gottes angezündet wurde. Auch mein Augenleiden mindert die Freude nicht. Wenn ich auch das gedruckte Bibelwort nicht mehr lesen kann, so reißt mir der Herr gnädig meine Herzensaugen auf. Jesus, das lebendige Wort, desto klarer zu erkennen. Meine Glaubensfüße hüpfen von einer Verheißung zur anderen. Natürlich muss ich die Glaubensfußgelenke im Gebet täglich ölen lassen, dass sie munter hüpfen können. Mit dem Hauptgewinn, der Jesus heißt, ist Verlust ein Fremdwort. Wir verlieren nur, was unten bleibt. Zum Beispiel meine kranken Augen. Eine Frau, die im Geist Gottes Barmherzigkeit übte, damit auch andere hören, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Diese vier, und ich möchte das auch nochmal betonen, sie wussten, dass für diesen Gelähmten nirgendwo Hilfe zu erwarten war. Aber sie glaubten an den, bei dem kein Ding unmöglich ist. Auch Maria, die gesegnete Frau, die den Heiland austragen durfte, ließ sich diese Worte sagen und sie glaubte, als der Engel Gabriel ihr mitteilte, sie würde schwanger werden durch den Heiligen Geist. Und auch die gefreundete Elisabeth, die unfruchtbar war, geht schwanger im 6. Monat mit Johannes. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das sollte uns persönlich auch trösten. Für unser Leben, für unseren Alltag. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und auch das sagte der Herr Jesus zu den Jüngern, als sie mitbekamen, dass dort ein reicher Mann war, der wohl in den Himmel wollte, aber doch mit eigenen Werken ein bisschen nachhelfen wollte. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Halte die Gebote. Ja, habe ich alles gemacht. Was soll ich noch tun? Löse dich von deinen Sicherheiten. So drücke ich das mal aus. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Arm, folge mir nach. Er ging weg, traurig. Was? Ich soll mein Herz lösen von dem, was mir hier in der Welt Sicherheit gibt? Und die Jünger sagten ja, wie ist das möglich? Kann denn jemand selig werden? Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Lass dir nur das Wort des Zuspruchs gefallen. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Allerdings haben ja einige erwartet, dass er ihn anrührt und heilt am Körper. Als ich jetzt nach der Operation bei meiner Frau im Krankenhaus war, beteten wir zusammen. Und sie dankte für die Befreiung von der körperlichen Not. Aber zugleich sagte sie, ich danke dir noch viel mehr für die Befreiung von der Sündennot seit 1974. Da habe ich mich gefreut. Sie stellte einfach das darüber, über die körperlichen Leiden und sagte, dafür habe ich dir in erster Linie zu danken. Und das will ich von ganzem Herzen tun. Ja, es geht immer anders, als wir Menschen manchmal denken. Wir bitten, Herr, mach dies, mach jenes. Gib mir körperliche Kraft. Und der Herr sagt, ich sag dir das Wort der Erlösung. Du verlierst nur, was sowieso unten bleibt, nämlich dein Körper. Aber deine Seele soll gerettet sein in Ewigkeit. Denn deine Sündennot muss hinweggeräumt werden, damit du in Ewigkeit die Wohnstätte deines Schöpfers und deines Heilandes aufsuchen kannst. Gottes Augen sind immer auf das gläubige Herz gerichtet. Ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sehr gut Bescheid wussten in Mose und den Propheten, die Schriften studiert haben, haben nichts mitbekommen von dem Wort des Heilandes. Ihr Herz war verschlossen, nur ihr Kopf war offen. Und ihr Kopf konnte nicht annehmen und aufnehmen, dass jetzt die Zeit erfüllt ist und Gott seinen Sohn sandte und die Erlösung von Sünde und Not in Ewigkeit geschehen würde. Der Kopf kann es nicht verstehen. Und darum sagte der Herr Jesus zu ihnen, oh ja, ich sehe ja, was ihr denkt. Sie hatten es gar nicht ausgesprochen. Er hat genau gesehen, was sie gedacht haben. Wie kann dieser Sünden vergeben? Was ist denn leichter zu sagen? Ich hätte das nicht sagen müssen zu dem Gläubigen. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich hätte auch sagen können, stehe auf und wandle. Aber das schließt ein, ich muss ihm erstmal seine Sünden vergeben. Ich muss seine Seele heilen. Das ist das Gleiche. Aber damit ihr wisst, so sagte der Herr Jesus, dass es Menschen so Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Sag es jetzt anders. Stehe auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Es ist dasselbe. Und sie sollten verstehen, es geht um das, was sie selber nie regeln konnten. Nämlich die Versöhnung mit Gott durch Vergebung der Schuld. Wie musste Israel immer wieder Blutopfer bringen? Für jede erkannte Sünde musste ein schuldloses Tier sterben. Es musste büßen für die Sünde des Menschen. Und nun sollte das vergeben sein, ein für allemal. Was denkt ihr so Arges in eurem Herzen? Hier, so wollte der Jesus zu Kapernaum sagen, ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gott hat euch lieb. Dieser Zuspruch des Herrn Jesus, dir sind deine Sünden vergeben, brachte dem Kranken auch die äußere Möglichkeit, diese Vergebung zu leben und weiterzutragen. Er konnte aufstehen, sein Bett nehmen und sofort loslaufen, ohne Reha-Maßnahme. Er war gesund. Er konnte ein Botschafter an Christi Stadt werden und sagen, das ist mir gesagt worden. Und ich bin davon überzeugt, dass er, wenn er zu den Leuten geredet hat, nicht geredet hat in erster Linie, er hat gesagt, ich soll mein Bett nehmen und aufstehen, sondern er hat gesagt, Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das wird er sicher als erstes immer gesagt haben. Und er merkte das ja auch in seinem Herzen, dass er frei und froh wurde. Ein Botschafter an Christi Stadt. Das dürfen und sollen wir auch sein. Denn Gott will uns innerlich helfen und zugleich auch äußerlich befähigen, in seinen Wegen zu gehen und die Botschaft des Friedens weiterzusagen. Wir stehen alle in irgendeinem Alltagsgeschehen. Warum? Weil wir mobil gemacht worden sind. Das, was wir innerlich empfangen haben, nach außen weiter zu leben und zu sagen. Ist das noch unsere Freude? Können wir noch mit dem Psalmisten ausrufen, Lob und Dank sei dir, Herr, der du mir alle meine Sünden vergibst und heilst alle meine Gebrechen? Du hast mein Leben vom Verderben erlöst. Und du hast mich gekrönt mit Gnade und mit der Befähigung, barmherzig auch sein zu können. Mit Barmherzigkeit hast du mich gekrönt, beschenkt. All das, was war für eine gewaltige Bewegung zu Kapernaum, dem Dorf des Trostes. Was ging da so innerlich und äußerlich vor? Und auch unter uns soll diese Bewegung da sein. Darum fragen wir uns ja auch zum Schluss, leben wir noch mit einer geheilten Seele? Ist meine Seele geheilt? Bin ich zur Ruhe gekommen? Bin ich zum Frieden gekommen? Bin ich zur Öffnung des neuen Lebens gekommen? Dass ich neue gewisse Tritte tun kann? Weiß ich, mir sind meine Sünden vergeben? Ich habe die Hoffnung des ewigen Lebens in mir? Ist das vorhanden? Gott in Jesus Christus will es dir auch heute geben. Und du sollst auch ein Botschafter an seiner Stadt sein. Dein Gebet im Sinne des Wochenspruches ist dann erhört. Heile du mich, dann werde ich heil. Hilf du mir, Herr, nur dann ist mir geholfen. Wir sollen nicht unsere Hoffnung des Lebens, des guten Lebens, auf sichtbare irdische Dinge investieren, sondern auf den lebendigen Gott, der uns liebt und barmherzig ist, der die Sünder nicht vertilgt, sondern sie reinigt und aufnimmt. Christen haben das schönste Leben, das es überhaupt gibt. Genießen wir es doch mit vollen Zügen. Dazu möge der Herr uns bevollmächtigen, auch für die kommende Woche. Amen.